Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast.
Hallo und willkommen bei Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast von Merian, dem Magazin für die Kunst des Reisens. Wir nehmen euch hier eine gute halbe Stunde mit auf Kopfreise, manchmal bis ans andere Ende der Welt, aber diesmal von uns aus hier in Hamburg gesehen bis ans andere Ende Deutschlands, nach München. Mein Name ist Silvia Tiburski und ich kenne München viel zu wenig, obwohl ich da mal 3 Monate gewohnt habe als Studentin. Insofern bin ich total gespannt und freue mich auf meine sehr kenntnisreiche Reisebegleitung.
Mein Name ist Tinka Dippel, ich bin Chefredakteurin von Merian und ich muss alle Hörer hier einmal vorwarnen. Die Brille, durch die ich auf München blicke, ist sehr, sehr rosa. München ist meine Heimatstadt. Dass ich dort weggezogen bin, war eher ein Versehen. Seit mehr als 20 Jahren lebe ich jetzt nicht mehr dort und die Sehnsucht ist groß. Insofern freue ich mich auch total auf diese Folge und finde es sehr gut, dass Silvia mit ihrer norddeutschen Distanz dabei ist.
Ja, also muss ich auch sagen, ich habe ein bisschen gefremdet am Anfang mit dieser wirklich sehr sauberen und ganz anderen Stadt und ihrem Menschenschlag. Und ich freue mich auch, dass wir noch eine dritte Stimme dabei haben, Anja Schauberger, auch Journalistin. Die lebt nämlich nach wie vor in München und kennt die Stadt wirklich inside out. Und sie sieht vielleicht alles noch so ein bisschen realistischer als du, Tinka. Anja gibt euch in unserer aktuellen Merian-Ausgabe, die heute erscheint, sehr viele richtig gute Tipps. Bars, Kultur, Cafés, Wirtshäuser. Und jetzt aber erstmal hallo Anja, schön, dass du da bist.
Hallo ihr beiden, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
Wir uns auch. Also warum München? Tinka müssen wir das nicht fragen. Die freut sich sowieso immer dahin zu reisen und sei es jetzt nur im Kopf. Wir haben aber noch mindestens 3 andere handfeste Gründe. Nämlich erstens, die letzte Merian-Episode über München ist mehr als 4 Jahre her. Und seitdem hat sich einiges getan in der Stadt. Zweitens, es beginnt die 5. Jahreszeit demnächst in München, die Wiesen, das Oktoberfest. Die spielt hier nur am Rande eine Rolle, aber auch wer fürs Oktoberfest kommt und sich nicht komplett unter den Tisch feiert, kann bei der Gelegenheit ja noch andere Ecken der Stadt entdecken. Und drittens, in der aktuellen Ausgabe gibt nicht nur Anja ihre München-Tipps. Der Schriftsteller Jan Weiler hat für uns eine Liebeserklärung an die Stadt geschrieben, in der er jetzt schon viele Jahre wohnt, die er übrigens nicht nur liebt, aber das macht es natürlich umso lesenswerter. Er schreibt, München ist einfach die schönste große Stadt Deutschlands. Und nein, darüber kann man nicht diskutieren. Das ist so und es hat Gründe. Berlin und Hamburg sind Verwaltungsstädte. München ist Residenzstadt. Da zeigt man, was man hat.
Was soll ich sagen? Er trifft es eben manchmal sehr gut.
Ja, absolut. Das habe ich mir in dem ganzen Text immer wieder gedacht, dass er diese Ambivalenz, die, glaube ich, ganz viele Münchner und Münchnerinnen spüren, die hat er sehr, sehr gut eingefangen. Und da gehört das natürlich auch dazu. Es ist natürlich alles ein bisschen anders hier, auch ein bisschen langsamer, aber deswegen vielleicht auch ein bisschen schöner.
Jan hat uns auch noch ein paar seiner Lieblingsorte genannt. Die haben wir nicht im Heft, die gibt's also jetzt nur hier für euch. Da ist zum Beispiel der Markt am Elisabethplatz in Schwabing. Da ist Schumanns Außenbereich im Hofgarten, der Minigolfplatz in Pullach, der Innenhof vom Citykino, das Volkstheater, Innenraum von der Bühne aus gesehen, der Blitzgarten neben dem Forum der Technik direkt an der Isar, die Allianz Arena, Block 225, Reihe 23, Platz 7. Anja, das sind ja jetzt alles nicht unbedingt Geheimtipps, aber sie sind sehr typisch für München. Und ich habe immer das Gefühl, es geht in München auch gar nicht immer darum, ständig das Neue, Besondere zu finden. Keine Sorge, davon gibt es hier auch genug und davon werden wir euch, wird vor allem Anja euch auch noch viel erzählen. Es geht aber auch darum, das, was total offensichtlich und vielleicht auch total touristisch ist, bloß nicht auszuklammern, sondern es geht darum, wie man es erlebt. Der Viktualienmarkt zum Beispiel, mittendrin, jeder kennt ihn, voller Touristen, aber auch ein totaler Urmünchner Ort. Ich war da mal ganz früh am Morgen mit meinem Sohn, weil der einfach schon wach war. Und dann sind wir da hin zu dem Kaffeeröster, den du bestimmt auch kennst. Und ich habe mir erstmal einen Kaffee geholt und er sich ein Croissant. Und dann sind wir da so rumgetapert und dann kamen vor allem die Münchner. Und das war so schön, diesen Platz beim Aufwachen zuzugucken. Und da hat man einfach gesehen, wie sehr die Münchner den leben. Du hast jetzt im Heft einen sehr guten Eindruck davon gegeben, dass auch an den Standeln, die dort nicht nur die Alteingesessenen am Werk sind.
Ja, genau. Also da tut sich echt viel und hat sich in den letzten Jahren auch sehr viel getan. Noch ganz kurz zu deiner Beobachtung, das stimmt total. Also sehr viele Münchner und Münchnerinnen, die trifft man dort sehr früh morgens, wenn alles aufwacht und dann holt man sich den ersten Kaffee oder holt sich was zu essen. Trifft sich vielleicht sogar vor der Arbeit. Das ist jetzt alles ein sehr romantisches Bild, aber das gibt's tatsächlich so. Vielleicht auch, wenn man sich ein bisschen schützen will vor diesem Touristenanstrom, der dann ja dann so ab Mittag oder so kommt. Und zu den jungen Standl-Betreibern, wie gesagt, da hat sich in den letzten Jahren super viel getan. Also das hat eigentlich angefangen, die ganze Entwicklung mit Kaspar Plautz. Das sind ein paar junge Typen, die haben, ich glaube, 2017 ihr Standl aufgemacht und haben eigentlich so die Kartoffel wieder cool gemacht. Also man kann dort nicht nur Kartoffeln kaufen, sondern es gibt eben auch eine feste Karte, die sehr gut schmeckt. Also dann gibt es mal Kartoffeln mit grüner Soße, mit Spargel. Man kann wirklich ganz, ganz tolle Gerichte da essen. Und dann haben sie noch eine wechselnde Wochenkarte immer und laden sich teilweise auch sogar Münchner Sterneköche oder Köchinnen ein oder auch Leute, die einfach gastronomisch in der Stadt gerade wichtig sind. Und genau, die kochen dann sogar live an diesem Standl. Diese Wochengerichte sind immer super schnell ausverkauft. Ich habe mich beim Tantris-Koch auch in die Schlange gestellt und war dann die Erste, die kein Gericht mehr bekommen hat.
Das ist gemein.
Aber genau, also der Hype ist real. Man muss früh da sein.
Und der Stand, muss ich ganz kurz sagen, der sieht auch toll aus, weil es gibt Kartoffeln in allen Farben.
Das stimmt, das stimmt. Und die Kartoffel hat ja eigentlich so ein eingestaubtes Image. Das haben die Jungs echt gut geschafft, also das mal so loszuwerden. Sie haben auch ein sehr cooles Kochbuch gemacht. Und wer dann eigentlich immer sofort an zweiter Stelle ist, ist eigentlich die Lea Zapf. Die hat eine Marktpatisserie, backt dort auch alles direkt vor Ort in diesem kleinen Standl, was man manchmal gar nicht glauben mag, weil der Platz ja dann doch sehr begrenzt ist da drin. Und das ist eben auch eine junge Frau, die da vor ein paar Jahren erst aufgemacht hat. Und man bekommt wirklich fantastische Törtchen und Gebäck. Man kann super Kaffee trinken. Man hat einen tollen Blick, weil das Standl so ein bisschen außerhalb ist. Also man sitzt direkt am Rand, hat also seine Ruhe, kann sich da toll hinsetzen. Und einer meiner Lieblingstipps ist auch noch das Gourmet. Das macht so ein junges Paar. Und die machen eben türkische Metze und ganz viel vegetarisch, vegan, haben tolle Weine da. Also da hat sich in den letzten Jahren wirklich ganz, ganz viel getan, wo man so merkt, die jungen Münchner und Münchnerinnen erobern so langsam jetzt den Markt.
Ja, super. Das merkt man auch wirklich auf dem Markt. Noch ein paar Tipps von mir. Der Biergarten mittendrin, der ist wirklich ganz großes Kino. Ich finde ihn super. Da kommen auch ganz viele Leute so in Tracht und es ist ein sehr abgefahrener Mix da. Der Ochsenbrater, schon allein wegen seiner Lage und wegen seines Sauerkrauts. Und der Stand der Essendorfer Mühle. Das sind wirklich die besten Chutneys, Pestos, Brotaufstriche und so fort, die ich kenne. So, jetzt sind wir schon mittendrin und wenn wir jetzt schon nicht so richtig auf die Wiesen gehen, dann doch wenigstens ins Wirtshaus. Da habe ich mich ja schon mal vorbereitet. Ich war nämlich letzte Woche für diese Folge im Hamburger Hofbräuhaus. Das ist ja so ein Lizenzbetrieb, also alles, was man da konsumiert, geht an den Freistaat Bayern. Die gibt es überall auf der Welt mit wahrscheinlich auch überall gruppenfeierbereiter Menschen. Und dieser Exportschlager zeigt ja auch, dass München echt ganz weit oben auf der Bucketlist vieler Menschen steht. Also so weit oben, dass Menschen, die nach Hamburg reisen, offenbar ins Münchner Hofbräuhaus gehen. Es würde ja jetzt auch kein Amerikaner, wer der in München ist, in so ein Hamburger Lapskaus-Lokal gehen, schätze ich mal.
Es gibt auch keins.
Ja.
Ja, mit diesen Hofbräuhäusern in anderen Städten, das ist echt so eine Sache. Ich meine, du kannst das Bier, die Weißwurst, den Schweinebraten und so, das kannst du natürlich alles exportieren, aber nicht die Wurzeln und nicht das Lebensgefühl. Und das Hofbräuhaus ist wieder so ein Ort, finde ich. Klar, der ist total touristisch. Ich gehe da trotzdem immer gern rein. Manchmal muss man dann erstmal Slalom gehen durch die Touristen, die da stillstehen und die schöne Decke fotografieren und vorbei am Souvenirshop, wo sie Schlange stehen. Aber drinnen ist es wirklich ein tolles, riesiges Wirtshaus. Da geht es dann auch so verästelt in bestimmte Räume, wo auch ganz tolle Sachen stattfinden, ganz tolle Münchner Kultur. Es gibt Stammgäste, die da ihre Bierkrüge in so kleine Schließfächer packen. Und es gibt wirklich einen tollen Biergarten im Innenhof. Das wissen viele gar nicht.
Das stimmt, das ist echt ein guter Tipp. Also ich glaube auch, das Hofbräuhaus ist einer der wenigen Orte, die es echt geschafft haben, sich so dieses Traditionelle zu bewahren und gleichzeitig natürlich einer der krassesten und wichtigsten Touri-Spots zu werden. Also es findet da beides statt. Es gibt natürlich die ganzen Leute aus der ganzen Welt, Asiaten und Amerikaner, die dann natürlich dann ihre Mast bestellen und auch was zu essen. Das ist nämlich auch gar nicht so schlecht, da das Essen. Aber genauso gibt es Leute, die da halt ihren Stammtisch haben seit 20, 30 Jahren und wie du sagst, dann eben finde das ja total süß, diese Geschichte mit diesen Krügen in den Schließfächern. Genau, die da eben halt ihre Krüge haben und da jede Woche hingehen. Also es ist wirklich ein Ort, wo tatsächlich noch Einheimische auf Touristen treffen und ein sehr echter, authentischer Ort.
Ja. Du hast uns nochmal ein paar echt tolle Tipps gegeben zu anderen Wirtshäusern, die vielleicht weniger bekannt sind, unter anderem das Tattenbach, das ist einer meiner totalen Lieblinge im Lehel, aber auch ein paar andere. Magst du nochmal so ein bisschen erzählen über so andere Wirtshäuser, die vielleicht nicht jeder kennt?
Ja, zwei sehr, sehr schöne Neueröffnungen der letzten Jahre waren zum einen das Fesch-Wirtshaus, das ist im Glockenbach und versteht sich als queeres Wirtshaus, also genau jeder und jeder ist willkommen. Es ist total schön bunt eingerichtet, das Essen ist toll und natürlich passt perfekt ins Glockenbachviertel, das sich ja auch als LGBTQ-freundlich versteht. Und der andere Tipp ist das Gasthaus Walz. Die machen eben so gehobene österreichische Küche. Die haben jetzt auch erst vor 1-2 Jahren aufgemacht und man isst ganz fantastisch. Und ist auch ein tolles Lokal, um einfach einen besonderen Anlass zu feiern, um mit den Eltern essen zu gehen oder einfach sich mal was zu gönnen.
Wo wir jetzt schon bei den Wirtshäusern sind, müssen wir auch natürlich zum Bier kommen. Dann nochmal kurz Jan Weiler dazu. Der schreibt, alle paar Jahre kommen mal andere Biere in Mode, jedenfalls wenn es sich um Helles handelt. Dann haben plötzlich alle Tegernseer in der Hand oder Flötzinger oder Chiemgauer. Aber nach dem Rausch setzt sich dann doch wieder die Erkenntnis durch, dass nichts über ein August geht oder neuerdings über ein Giesinger. Da wüsste ich jetzt gerne mal, was sind da eure Favoriten und welches ist da euer liebstes Wiesenzelt? Die sind ja auch so nach diesen Brauereien tatsächlich geordnet. Also jede Brauerei hat da so ihr Zelt.
Ja, eine Goldgrube in der Brauerei. Also meine Lieblinge sind tatsächlich, ich mag das Chiemsee sehr gerne und das Giesinger. Das ist wirklich ein tolles Bier. Die haben ja inzwischen auch ein eigenes Brauhaus in Giesing. Auf der Wiesen trinke ich eigentlich am liebsten Augustiner, weil man in München einfach das August trinkt. Beziehungsweise inzwischen Hackab Schorr, weil letzteres in meinem liebsten Zelt ausgeschenkt wird, dem Herzkasperlzelt auf der Eudenwiesen. Das ist so seit, glaube ich, 2010 gibt es das, die Unplugged- und Miniaturversion des Oktoberfestes. Für alle, denen es dort zu laut und zu voll und zu teuer ist. Sprich für sehr viele Münchner. Es liegt gegenüber der Käferschenke, beziehungsweise so hinter der Käferschenke und gegenüber vom Riesenrad. Ich war dort vor ein paar Jahren mal und es war der letzte Wiesenabend und das war wirklich unglaublich, weil das Zelt war einfach voll mit Münchnern. Alle kannten sich, alle haben sich verbrüdert und auf den Tischen getanzt. Es gibt nur Tonkrüge und es war tolle Musik, eben unplugged. Und irgendwann ist das Bier ausgegangen, was natürlich nicht geht. Und dann wurde aus einem der anderen Zelte wurden dann Maßkrüge rübergebracht. Also es war wirklich toll.
Oh, wie schön. Klingt nach einem sehr guten Wiesenabend.
Ja, und Anja, ich habe gelesen, ich war schon ein bisschen traurig, weil dieses Jahr sollte die Eude-Wiesen eigentlich nicht stattfinden, aber ich glaube, wir haben gute Neuigkeiten.
Genau, also dieses Jahr sollte sie eigentlich nicht stattfinden, die Eude-Wiesen, weil dieses zentrale Landwirtschaftsfest da auch diese Fläche nutzt, aber das fällt jetzt aus und jetzt kann die Eude-Wiesen doch stattfinden. Viele Münchner und Münchnerinnen sind traurig, weil es eben nicht das Herzkasperlzelt dieses Jahr gibt, also deswegen leider ohne. Und noch zur Frage wegen Lieblingsbier und Lieblingszelt und so, ich bin ja leider überhaupt gar keine Wiesengängerin, obwohl ich ja seit immer in München lebe. Ich habe es jetzt aber geschafft, 2020, perfekt zur Pandemie, mir endlich mal ein Dirndl zu kaufen. Das hängt im Schrank, das hatte ich aber zum Glück jetzt zumindest schon mal zweimal an. Und ich schaffe es eigentlich immer nur so einmal zu gehen, meistens mit Kollegen aus dem Büro oder mit Freunden oder auch total schön zum Mittagessen, dass man einfach mal rüberspaziert. Ich wohne auch nicht weit und dann setze ich mich halt im Biergarten mit einer Freundin und wir essen was Kleines. Sobald es in die Zelte reingeht, ich finde es musiktechnisch, eben abgesehen von Herzkasperlzelt, habe ich auch gehört, dass da die Bands auch immer ganz toll waren. Ansonsten kann ich mit Helene Fischer und so tatsächlich wenig anfangen. Deswegen Biergarten mag ich immer gerne. Und wenn dann noch gutes Wetter ist, ist es toll. Und ich glaube ansonsten, weil es ja auch oft so überlaufen ist, kann man sich auch das Zelt gar nicht so richtig aussuchen. Dann setzt man sich einfach irgendwo rein und guckt halt, wo man was bestellen kann.
Gut, dass du das Dirndl ansprichst. Das wollte ich Tinka auch fragen. Hast du ein Dirndl, Tinka?
Da sprichst du einen sehr wunden Punkt an. Als ich auf der Wiesn war, habe ich mir eins von meiner Schwester geliehen, so ein ganz klassisches altes. Und seit Jahren schleiche ich immer wieder. Anja, zu dem Laden, den kennst du garantiert auch, zu Alexa.
Ja.
Dem alteingesessenen Second-Hand-Laden in München. Denn allein die Verkäuferin oder die Alexa ist einfach unglaublich, so ein totales Urgestein. Und die hat oft Dirndl. Und ich will mir dort eins kaufen, aber du musst dann halt auch eins finden, das dir passt. Und das habe ich noch nicht.
Dazu jetzt nochmal eine Passage von Jan Weiler. Es gibt Landhausdirndl und Swarovski-Dirndl und Latex-Dirndl, getragen von in Qualzucht erschaffenen Grünwalder-Gattinnen, die nur einmal pro Stunde atmen und darüber hinaus froh sind, wenn sie es in ihrem Outfit in die Bunte schaffen. Niemand sagt ihren Männern, dass man mit ein wenig Geschmack und Kenntnis weder ein Halstuch noch ein Karohemd zur Lederhose trägt. So, jetzt lasst uns doch mal aus dem Bierdunst und auch aus dem Zentrum ein bisschen raus. Aber bevor wir das tun, wollen wir euch hier die frisch erschienene Ausgabe von Miriam noch mal etwas genauer vorstellen. Dass München darin eine große Rolle spielt, wisst ihr inzwischen. Das große Cover-Thema ist Skandinavien. Ich war da selbst im südlichen Schweden unterwegs, in Skåne, Småland und Halland. Unfassbar schön da. Im großen Stadtporträt widmen wir uns Helsinki. Mit dem Wohnmobil sind wir in der dänischen Südsee unterwegs. Und wir zeigen euch die noch Kulturhauptstadtregion um Bodø, weit im Norden Norwegens. Und wir sprechen mit der samischen Bestsellerautorin Ann-Helin Listadius.
Außerdem tolle Tipps aus Antwerpen, eine Genusstour durch das Baskenland, Ruinen, die eine Reise wert sind, Wildnis Deluxe in Südafrika und unser Gourmet-Guide Olaf Tejade ist in Bangkok unterwegs. Das Heft bekommt ihr unter anderem unter shop.jala.de/miriam/.
Jetzt aber raus aus den Bierzelten und Wirtshäusern. Anja, was schlägst du vor? Wohin wollen wir jetzt gehen?
Ja, dann gehen wir doch gerne mal in die Kultur, würde ich sagen.
Immer gerne.
Ja, sehr gerne. Und ich habe so viel Gutes vom neuen Volkstheater gehört. Ich mochte ja auch das alte sehr gern. Und das ist ja aus der schicken Brienner Straße ins alte Schlachthofviertel in der Isarvorstadt gezogen. Das ist so das Viertel westlich der Isar mit dem Hauptbahnhof am nördlichen Ende der Theresienwiese im Westen und dem Deutschen Museum im Osten. Und an der Südspitze liegt eben dieses Schlachthofviertel. Anja, bei deinen Tipps stand es ziemlich weit oben.
Ja, also zum einen aus ganz persönlichen, pragmatischen Gründen. Ich radel jeden Tag dort vorbei. Mein Büro ist wirklich 5 Minuten fußläufig entfernt. Und ich muss echt sagen, allein architektonisch finde ich, ist es so wahnsinnig gut gelungen. Das ist so eins dieser Gebäude, das kennt ihr bestimmt auch, an denen man jeden Tag irgendwie vorbeifährt und es haut einen doch immer wieder um. Es geht mir ganz oft so, dass ich in eine von den Seitenstraßen einbiege und dann habe ich so einen Blick auf dieses neue Volkstheater und jedes Mal denke ich mir, ach, was ist das denn? Ach ja, es ist ja das neue Volkstheater.
Das aus?
Es ist ein roter Ziegelbau, das haben wir auch nicht so oft in München, das ist ja eher bei euch im Norden ein bisschen besser vertreten. Und es gibt eben rund um den Schlachthof sehr viele Ziegelbauten, das heißt, sie haben das sehr, sehr schön eingefügt. Ich glaube sogar, dass sie alte Ziegel verwendet haben. Also das ist schon mal optisch irgendwie ein ganz tolles Bild und dann haben sie aber so eine weiße Kuppel oben drauf gesetzt und das wirkt fast so ein bisschen futuristisch oder als hätte so ein UFO im Schlachthofviertel gelandet, also auf eine gute Art und Weise. Genau, und das Zusammenspiel funktioniert ganz toll und dann läuft man da in diesen Innenhof rein, da schaut man dann auch schon auf die Terrasse vom Restaurant Schmock, das ja da auch unten im Erdgeschoss ist. Und auch diese Rundbögen, irgendwie hat das eine ganz, ganz tolle Atmosphäre, wenn man da in diesen Innenhof reinläuft. Das ist sehr, sehr fotogen, das neue Volkstheater. Fast als hätte jemand Instagram mitgedacht.
Ja, ich habe auch wirklich nur das Beste gehört und tatsächlich, das kommt ja nochmal on top. Das eine ist die Architektur und quasi das Aussehen und das andere ist das Innenleben. Da ist ja schon sehr, sehr lange inzwischen Christian Stückel am Werk.
Genau, ja, genau. Die Münchner lieben ihn, ja.
Das ist einer, der die Stadt auch sehr mitgestaltet und da irgendwie sich zu vielen Themen äußert. Und dann sind ja da gleich nebenan auch noch andere am Werk. Der alte Schlachthof war ja in diesem so extrem verdichteten München schon seit ein paar Jahren so ein Ort, hatte ich das Gefühl, wo mal was wachsen und wuchern kann. Also wo noch nicht alles schon verteilt und vorgegeben ist. Und da ist sicherlich Daniel Hahn zu nennen. Das ist ein junger Typ, der ja einfach losgelegt hat. Ne? Auch mit seinen Brüdern, soweit ich weiß. Das sind ja, glaube ich, zu dritt und haben so diverse Locations gestaltet. Sehr inzwischen etabliert ist der Bahnwärter Thiel. Das ist so ein Konglomerat aus alten Containern, ne? Wo sie so ein cooles Gelände geschaffen haben, wo alles Mögliche stattfinden kann. Und dann gibt es um die Ecke, das ist so ein spektakuläres Ding, die alte Utting. Das ist ein altes Ausflugsschiff vom Ammersee, das dort quasi ausgemustert wurde. Und die hatten sich in den Kopf gesetzt, dieses Ding nach München zu holen und auf eine stillgelegte Bahnbrücke, meine ich, zu stellen. Das war natürlich ein Riesenakt, das vom Ammersee in die Stadt zu bringen. Da wurden Ampeln abmontiert und was weiß ich. Aber die sind eben so drauf, wie sie haben das dann auch geschafft. Und muss natürlich statisch alles berechnet werden. Jetzt steht da dieses Schiff und drumherum gibt es noch so Foodstände und so. Und es ist natürlich super cool, da was trinken zu gehen oder feiern zu gehen. Und es sieht natürlich auch irre aus, wenn man da so unter der Brücke durchfährt. Und dann steht da dieses alte Ausflugsschiff. Und das ist so, es ist so typisch München. Ich glaube, er musste gegen wahnsinnig viele Widerstände kämpfen. Aber jetzt, wo es da ist, wird es natürlich gerne von der Stadt auch promotet und die Touristenbusse fahren da durch und so. Und so cool sind wir. München ist ja schon sehr konservativ und ich finde, Jan Weiler hat das sehr treffend geschrieben von einer Resilienz gegen Veränderung, die dann oft auch gute Ideen ausbremst und eher eine dadurch, dass sie so viel ausbremst, eine Veränderung zum eher Minderguten befeuert. Aber dann gibt es halt solche Leute wie den Daniel und seine Brüder. Anja, fallen dir da noch andere Beispiele ein von so Münchner Machern?
Ja, total. Ganz kurz möchte ich noch ergänzen, weil ich das selber ganz schön irre fand. Die alte Utting hat sogar in die New York Times geschafft. Also das war wirklich so ein Ding. Genau, also sogar die New York Times hat darüber berichtet, dass da jetzt dieses alte Ausflugsschiff auf der Brücke in München steht. Das sieht wirklich spektakulär aus. Und ja, ansonsten ganz aktuell fällt mir noch der Florian Schönhofer ein. Den kennen einige Münchner und Münchnerinnen wahrscheinlich vom Café Kosmos. Also der macht seit sehr viel Jahren eine ganz, ganz wichtige Bar im Münchner Bahnhofsviertel. Das Bier ist nach wie vor günstig, man lernt immer nette Leute kennen. Es ist wirklich eine ganz unprätentiöse, tolle Bar, die sich hoffentlich auch noch ganz viele Jahrzehnte halten wird. Und zudem hat er jetzt dieses Jahr diesen Null-Biergarten eröffnet. Das ist Münchens erster alkoholfreier Biergarten und das auch noch genau am alten Botanischen Garten, wo ja eben auch sehr viele Leute abhängen, die halt ein Alkoholproblem haben, und er will halt einfach ein Zeichen setzen. Jetzt wird viel darüber diskutiert, braucht es das? Man kann ja auch im Biergarten einfach ein alkoholfreies bestellen. Ich finde, es setzt ein wahnsinnig gutes Zeichen und das ist auf jeden Fall auch einer der Visionäre, die wir so in der Stadt haben, finde ich, oder die München einfach schöner machen. Ähnlich ist es mit Sandra Forster und auch vom Charlie, vom Blitz. Da macht sie auch das Röckelplatz. Das ist ein Restaurant, wo Leute angestellt sind, die ansonsten Schwierigkeiten haben, einen Ausbildungsplatz zu finden. Also es ist ein ganz, ganz tolles Restaurantprojekt auch. Man kann sehr toll essen und schön draußen sitzen. Und dann fällt mir eben noch der Tobi Tschaschl ein. Der hat fast direkt neben dem Café Kosmos, also Bahnhofsviertel, ist auf jeden Fall auch die letzten Jahre gewachsen, das Kukuruku aufgemacht, auch eine ganz tolle Bar, wo, glaube ich, ganz viele Leute reingehen und sich denken, wow, das ist ja so gar nicht München. Das ist ja immer so ein Kompliment, wenn das gesagt wird. Und hat jetzt aber auch vor ein paar Jahren das Zirka aufgemacht. Das ist so ein ganz tolles Kulturzentrum. Die machen tolle Feste, die veranstalten Workshops. Ist wirklich einfach ein ganz, ganz toller Ort, der sich lohnt, mal anzugucken.
Lasst uns doch jetzt mal ein Stück weiter nach Süden gehen, zum Beispiel in das Viertel Sendling, da wo München sehr grün ist und man entlang der Isar auch diese tollen, lauschigen Buchten und Kieselstrände findet. Da liegt noch so ein Kulturhighlight, die Isar-Philharmonie. Dass wir jetzt in Hamburg die Elbphilharmonie haben, das konnte München anscheinend nicht auf sich sitzen lassen. Seit Jahren liest man immer wieder über dieses Konzerthaus, das vor 3 Jahren eröffnet wurde, allerdings als Zwischenlösung. Anja, was ist da der Stand der Dinge? Du schreibst ja von einem sehr liebgewonnenen und sehr gelungenen Ausweichquartier.
Ja, total. Also es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Fläche. Muss man noch kurz dazu erklären vielleicht. Also es ist ja nicht nur der Gasteig, der sich da niedergelassen hat, sondern da ist auch die Stadtbibliothek drin. Da sind die Philharmoniker, die arbeiten dort. Da ist die Volkshochschule mit drin, das Kammerorchester, die Hochschule für Musik und Theater. Und dann eben dieser wahnsinnig tolle Konzertsaal. Ich war bisher nur einmal da, muss ich gestehen. Aber allein dieser Saal ist einfach wahnsinnig beeindruckend. Und man hat wirklich mal so das Gefühl, was man ja in München oft nicht so hat, dass wir wirklich jetzt eine Weltstadt sind. Und dieser Ort ist auch einfach gelungen. Wir haben unten auch so ein Café drin. Man kann jederzeit reinlaufen, man kann in die Bücherei, man kann Kurse machen in der Volkshochschule. Es ist ein ganz, ganz toller, quirliger Ort geworden, an dem man sich total willkommen fühlt und wo man auch einfach nur mal auf ein Café hingehen kann, wenn man irgendwie durchs Viertel spaziert.
Kannst du noch einmal erklären, was das mit dem Ausweichquartier auf sich hat?
Der Gasteig ist, glaube ich, in den 80er Jahren entstanden. Und jetzt wird er eben renoviert. Also gerade steht es Gebäude noch und es gibt eben auch eine Zwischennutzung da drin, solange das alte Gebäude noch steht. Das ist das Fat Cat. Auch da viele junge Büros drin, Ateliers. Es gibt das Lucky Punch. Das ist so ein super cooler Comedy-Club, der da jetzt aufgemacht hat. Und der Dachgarten ist Wahnsinn. Also man hat einen irren Blick über die ganze Stadt. Vor allem abends da auf einen Drink hingehen, ist ganz toll. Und genau, also das alte Gebäude steht immer noch. Ich konnte leider auch nichts dazu finden, wie lange das alles dauern wird. Aber ich glaube, auf jeden Fall lang genug, als dass ich eben das Ausweichquartier HP8, also Gasthaus HP8 heißt es, schon noch einige Jahre hier im Viertel etablieren wird.
Jetzt waren wir bei Theater und Musik. Dass München auch eine grandiose Kunststadt ist, das müssen wir, glaube ich, niemandem erzählen. Da sind die Pinakotheken, da ist das Museum Brandhorst, das Haus der Kunst, das von mir sehr geliebte Lienbachhaus, auch mit seinem nicht mehr ganz neuen Anbau. Die Glyptothek, die Kunsthalle mit ihren Blockbustern. Ab Oktober zieht dort übrigens der Jugendstil ein. Ich gucke mir die Ausstellungen da irgendwie immer an. Das ist wie einfach richtig gutes Kino. Anja, und jetzt habe ich bei dir gelesen, dass in Aubing ein neuer Kunsthotspot gewachsen ist. Und da musste ich echt stutzen, wobei ich hatte davon auch schon gehört, weil Aubing ist jetzt bis dato nicht so der Hotspot-Stadtteil gewesen, so ganz im Westen von München. Ich kenne das, weil ich als Kind da immer zum Blockflötenunterricht hingefahren bin. Und jetzt gibt es dort diesen neuen Kunstort. Erzähl mal ein bisschen davon.
Also zum einen, vielleicht das so vorweg, München wächst ja sowieso total. Also die letzten Jahre, ich glaube, mittlerweile wird sogar darüber diskutiert, ob nicht Augsburg auch an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen wird. Die Stadt wird immer größer und größer und deswegen Aubing wird jetzt einfach super cool. Sie haben da ganz viele Wohnungen gebaut und weil natürlich die Leute auch mehr brauchen zum Leben als nur Wohnraum, gibt es jetzt ein irres Kunstkraftwerk, das Bergson. Und da wird eben auf 20.000 Quadratmetern gibt es da jetzt eben Konzerte, es gibt Gastronomie, es gibt die größte Galeriefläche Deutschlands, was total irre ist. Also dieses ganze Gelände setzt sich eigentlich aus zwei Gebäuden zusammen. Das eine ist der Altbau, das ist so eine Industrieruine aus den 1920er Jahren mit teilweise 25 Meter hohen Decken. Also es ist super irre, wenn man da drin steht und da dann auch einem Konzert lauscht oder auch eine Band spielt. Und dann gibt es noch einen Anbau, einen neueren. Und diese beiden Flächen zusammen bilden halt eben diese größte Galeriefläche Deutschlands, was ich schon echt beeindruckend finde. Und ich glaube, wie du auch meintest, Tinker, also München ist natürlich ein wichtiger Kunststandort mit all den Museen, die wir schon haben. Und ich glaube, das ist einfach noch so eine perfekte Ergänzung dazu. Und ich bin super gespannt und freue mich natürlich auch sehr für die Leute in Aubing, dass es jetzt diesen tollen Ort da gibt. Ja.
Ich hatte das vor dieser Folge schon geahnt, dass ich in meiner Münchenzeit sehr viel verpasst habe. Und jetzt habt ihr mich so weit, dass ich da wirklich nochmal hinfahren möchte. Aber es gibt auch ein paar Dinge in München, die schwierig sind. Mit den hohen Mieten habe ich selber damals Bekanntschaft gemacht. Deswegen habe ich auch in Dachau gewohnt. Und bin da mal reingependelt. Und Jan Weiler schreibt, dass es einen sogenannten Brain Drain gäbe. Das heißt, die ganzen Studenten können sich das nicht mehr leisten. Leute mit guter Ausbildung ziehen weg. Und generell, München sei nicht mehr so das geistige Zentrum Deutschlands wie jetzt früher in den 80ern noch. Was sagt ihr denn dazu?
Ja, also ich hatte so den Gedanken, das ist ein bisschen wie beim FC Bayern. Die stehen ja zuletzt auch sehr ihrer eigenen Entwicklung im Weg und haben dabei aber dann doch immer relativ viel Unterhaltungswert. Vielleicht versteige ich mich da auch gerade einem echt schrägen Vergleich, aber ja, mir ist es schon klar. München hat total seine Schattenseiten, allen voran natürlich seine Mieten. Also wenn ich immer so höre, was Freunde von mir zum Teil so bezahlen, das ist wirklich irre. Aber diese Schatten wirft dann in München eben doch auch ein besonders schönes Licht. München hat ja auch eine stark bindende Wirkung. Und Jan Weiler schreibt ja selbst, dass er trotz allem in keiner anderen deutschen Stadt leben möchte.
Könntest du dir denn vorstellen, dass du da irgendwann wieder hinziehst?
Ja, also der Bauch oder mein Herz schreit spontan immer sofort ja, aber der Kopf sagt dann auch wieder nein. Ich lebe jetzt einfach mit einer Heimat im Süden und einem Zuhause im Norden. So, ich rede mir das schön. Best of two worlds. Anja, wie ist bei dir?
Ja, also ich sehe das auf jeden Fall auch, auch mit all diesen internationalen Firmen, die sich hier ansiedeln. Und natürlich, es gibt nicht nur tolle Arbeitsplätze, sondern es gibt ja dann eben auch die Berge, die direkt vor der Stadt sind und diese ganzen Seen und das ganze Umland. Und es lockt natürlich auch Leute an. Ich kann es allerbestens verstehen. Ich war ja immer hier und bin nie weggezogen. Aber es ist schon wirklich verrückt, also was man auch von Freunden hört, die dann teilweise zu zweit auf 20 Quadratmeter leben oder die vielleicht getrennt sind, aber sich gar nicht irgendwie räumlich trennen können, weil es einfach keine Wohnung Wohnungen gibt. Das ist wirklich verrückt. Ich bin selber vor 2 Jahren umgezogen und war ganz naiv und dachte so, ja, ich bin ja gut vernetzt und es wird schon schnell gehen. Zum Glück hatte ich keinen Zeitdruck, weil ich habe dann wirklich 8 Monate gesucht für diese Wohnung, die schön und bezahlbar ist. 8 Monate heißt jeden Tag. Ich habe einfach jeden Tag auf ImmoScout verbracht und dann haben wir es zum Glück noch geschafft, aber es war auf jeden Fall ein irrer Ritt bis dahin. Und zum Thema woanders leben können, also bei mir ist es halt auch so, ich bin einfach total verwurzelt natürlich. Ich habe mal vor 2 Jahren in so einem Anflug von nach Corona gedacht, ich probiere jetzt mal einen Monat Südtirol aus. Habe da aber auch gemerkt, weil ich natürlich, ich habe nicht so oft woanders gewohnt, was ein Zuhause einfach zu einem Zuhause macht oder zur Heimat, sind einfach vor allem die Leute drumherum. Und bei mir ist es halt so, meine Großeltern leben hier, meine Eltern. Mein Opa ist in einem Viertel aufgewachsen, wo ich davor jetzt gewohnt habe, nämlich in Giesing. Meine Oma hat hier in Sendling in der Seitenstraße ihre Ausbildung gemacht. Das ist alles halt so verwachsen miteinander. Ich habe Freunde, die ich natürlich seit der Schule kenne. Immer wieder kommen auch neue Leute aber dazu. Ich bin so verbandelt mit diesem Ort, dass selbst wenn ich, glaube ich, wegziehen wollen würde, wie gesagt, Meran war mal so ein ganz kleiner Versuch, wie sich's anfühlen würde, ich würde es tatsächlich nicht schaffen. Da muss ich realistisch sein. Und, ich musste auch bei dem Jan Weiler-Text einmal so schmunzeln, als er dann auch über Wien schreibt, also über die Überlegung, ob er vielleicht nach Wien zieht, weil das ja auch viele Leute machen. Und da gibt es bei uns in München, also wir können uns dann zumindest auch schon selber auf die Schippe nehmen, auch den schönen Satz, wenn schon München, dann Wien.
Ja, also das muss ich echt nochmal bestätigen. Also mir geht es bis heute so, wenn ich so durch München laufe, bin dann bei meiner Schwester, die wohnt direkt am Viktualienmarkt und ich laufe los. Ich treffe sofort Leute, die ich kenne und ich bin jetzt wirklich schon lange weg. Das ist einfach in München, das ist ein Ort, wo ganz viele Leute auch wieder hinkommen. Also die Bindung ist wahnsinnig stark von dieser Stadt und für mich, also es gibt so ganz viele Bs, die ich vermisse. Also Borzen, Berge, Bier und das sind alles Sachen, wie Silvia schon vorhin sagte, man kann das Hofbrauhaus hierher verpflanzen, aber es ist nicht dasselbe.
Was ist Borzen?
Da kommen wir nachher noch zu.
Okay.
Silvia, wir haben dich ja jetzt schon fast so weit, dich von einem weiteren Trip nach München zu überzeugen. Und ja, also wir haben jetzt, glaube ich, über Schattenseiten gesprochen, die da sind. Aber wir legen jetzt einfach nochmal richtig Schippen drauf, damit du dann auch wirklich bald dich auf den Weg machst. Du hast kurz mal von der Isar gesprochen, aber so richtig waren wir da noch nicht. Und ich weiß ja aus unserer Hamburg-Folge, wie sehr du die Elbe und ihren Geruch und ihre Schiffe und die Möwen liebst. Mhm. Das hast du hier natürlich alles nicht. Es ist ein komplett anderer Fluss. Ich sage immer, es ist ein überdimensionaler Gebirgsbach, der gluckert so durch seinen Teil, sehr gelungen renaturiertes Kiesbett. Und du hast Brücken, und zwar sehr, sehr viele. Du kommst da einfach rüber. Das ist ja schon mal ein wesentlicher Unterschied zu Hamburg.
Das stimmt. Die ist ein bisschen breiter, die Elbe. Ich habe zur Isar aber auch so eine total präsente München-Erinnerung, obwohl das ja auch schon 25 Jahre her ist. Das hat sich so eingeprägt, dieser blaue, saubere Fluss, also so ein Gegensatz zu dieser eher braunen Elbe. Und einmal spaziere ich da so durch das Viertel Lehel, da wo die Prinzregentenstraße ist und an den Englischen Garten grenzt. Und dann steht da so eine Menschenmenge an einer Brücke. Ich gucke dann natürlich neugierig auch hin und sehe da Surfer auf der Isar, beziehungsweise es ist nicht die Isar, sondern Nebenfluss, der Eisbach, in München. Also Surfer in München, das hatte ich wirklich nicht erwartet. Das hat mich total geflasht.
Da muss ich nur kurz einwerfen. Die haben, glaube ich, sogar ihren eigenen Kinofilm, die Isar-Surfer. Und ich glaube, es gibt jetzt, Anja, korrigier mich, auch irgendwo im Ost Richtung Riem auch noch mal so eine neue künstliche Isarwelle.
Diese Münchner Norden von O2, ja, da gibt es so eine neue Welle, so eine künstliche, ja.
Und ich habe mit großer Freude gelesen, dass etwas wiedereröffnet hat auf der Praterinsel, das eine sehr schöne Insel auf der Isar ist.
Ja, genau, das Alpine Museum. Da muss ich selber gestehen, dass ich da jahrelang irgendwie vorbeigefahren bin. Also mich hat dann erst ein Bekannter, der bei seinem ersten Münchenbesuch da direkt reingestolpert ist, hat dann gesagt, ja, ich war heute im Alpine Museum und ich dachte mir, was ist das denn? Und jetzt hat es aber wieder eröffnet und ich habe das mal als Anlass genommen, da endlich hinzugehen. Die erste Woche war dann eben der Eintritt frei und es ist super, super schön geworden. Also die haben das toll renoviert, architektonisch. Das alte Haus ist geblieben, wurde aber halt komplett innen neu gemacht. Dann haben sie eine tolle Ausstellung, Darum Berge heißt die, wo man ganz viel erleben kann, auch riechen, sehen, fühlen, schmecken. Man kann sich dann irgendwie mal in so eine kleine Hütten irgendwie reinlegen, in so ein Hüttenbett. Dann gibt es eben ein tolles Café. Die haben jetzt auch noch eine Terrasse eröffnet. Jetzt kann man auch draußen sitzen. Dann gibt es, wenn ich mich richtig erinnere, die größte alpine Bibliothek. Und es ist tatsächlich immer noch so ein kleiner Geheimtipp.
Absolut. Ich habe da in der Nähe gewohnt und war da eben gerne auch. Da sind ja manchmal auch Veranstaltungen auf der Praterinsel.
Das ist auf jeden Fall ein Ort, den ich mir angucken würde. Ich war damals ja sowieso überrascht und das klingt jetzt vielleicht total naiv, aber ich wusste nicht, dass man von München die Berge sehen kann bei gutem Wetter. Das waren die 90er Jahre. Man war noch nicht so Internet, Google Picture Suche verwöhnt. Und dann gehe ich da in den vierten Stock, wo meine Redaktion war und denke, wow, man kann hier echt die Berge sehen. Das war so mein Heidi-Moment.
Okay.
Heute weiß man das vielleicht. Aber was ich mir noch angucken würde in München, neben dem Alpinen Museum, wäre das Deutsche Museum. Das ist, glaube ich, auch für Familien echt interessant. Das ist auch auf einer Insel in der Isar und die stemmen da gerade ein ziemliches Mammutprojekt, nämlich die Umgestaltung dieser riesigen Ausstellung. Das Museum besitzt insgesamt mehr als 125.000 Exponate, darunter ein U-Boot aus dem Ersten Weltkrieg, Flugzeuge. Demnächst soll es ein begehbares Modell eines menschlichen Körpers geben. Allein der Fuß ist 5 Meter hoch. Also es klingt irre. Hast du dir das schon angeschaut, Anja?
Ja, genau. Ich muss aber sagen, weil ich ja eben auch so ein gastronomisches Interesse immer habe, war ich vor allem dort wegen dieser neuen Dachterrasse, die aufgemacht hat. Also die haben oben so ein Restaurant, Café, Frau im Mond heißt es, auch abends schön als Bar. Das war natürlich hier dann ein absolutes Highlight, als es dann hieß, es macht jetzt eine Dachterrasse direkt an der Isar auf. Und das ist wahnsinnig toll, da oben dort war ich. Und im Deutschen Museum, ich würde mir manchmal wünschen, dass ich so Touristin in der eigenen Stadt wäre, weil es mit dem Deutschen Museum natürlich so ist wie mit vielen Orten, dass ich halt das letzte Mal als Kind dort war und dann aber irgendwie es nie wieder geschafft habe. 2022 haben sie wieder eröffnet, also so Stück für Stück. Und es soll ja ganz, ganz toll sein, was da alles passiert ist. Deswegen, ich würde es mir unbedingt gerne bald angucken. Vielleicht mal so einen kleinen Münchenurlaub in der eigenen Stadt machen und dann kann man mal einen Tag ins Deutsche Museum, beziehungsweise ein Tag reicht ja gar nicht.
Also ich mache das ja inzwischen, quasi Urlaub in meiner eigenen Stadt und habe dann auch meinen Sohn dabei. Und wir haben da schon mal so eine kleine Tour gemacht und es ist echt super. In einem Tag nimmst du halt einen Ausschnitt. Allein schon, weil man ja dann noch in diesen tollen Museumsshop gehen muss und da auch noch mal Zeit braucht.
Jetzt waren wir auf unserem Rundgang an ganz vielen Klassikern und aber auch an neuen, so coolen Locations. Gibt es denn aus eurer Sicht so einen absoluten Lieblingsort, in den ihr beide immer wieder geht?
Du kennst mich, Silvia. Ich kann das nicht auf einen beschränken. Ich fange jetzt mal an mit den, ist eigentlich auch ein totaler Klassiker, die Tische vor dem Stadtcafé mit Blick auf die Synagoge. Ich liebe das einfach. Ich mag das Stadtcafé am alten Stadtmuseum total gern. Ich liebe diesen Platz, liebe die Atmosphäre da. Da trifft man auch immer Leute und das ist einfach ein Evergreen, immer toller Ort. Dann liebe ich das Schneiderbräu im Tal. Super Bier, super Kellnerinnen. Wir haben da schon so viel Spaß gehabt. Das ist immer gesetzt, der Abend dort. Und ich mag diesen hinteren Bereich unten gerne. Ich liebe den Hofgarten. Und ich muss jetzt eine vierte Sache sagen, weil wir da noch jetzt gar nicht ausführlich hinkommen. Ich mag auch sehr gern das Werksviertel. Anja, das ist ja so eins der neuen, total hippen Viertel. Das war in den 90er und ja, Anfang des Jahrtausends war das so eine totale Party-Ecke. Das alte Pfanni-Gelände hinterm Ostbahnhof. Und ich habe damals dort ein Journalistenbüro gehabt und habe wahnsinnig gestaunt, was daraus geworden ist. Sind jetzt Startups, ganz viel Gastronomie. Das sollte man sich unbedingt mal angucken. Also passiert einfach wahnsinnig viel. Es ist jetzt alles sehr viel geleckter als damals, muss man mögen, aber es ist sehr sehenswert. Und Silvia, da steht ein permanentes Riesenrad. Da kannst du dich reinsetzen, du fährst eine halbe Stunde und du siehst nicht nur Schafe, die da auf einem Dach leben, sondern du siehst auch die Berge. Und die Allianz Arena.
Schafe und Berge, da bin ich sofort dabei.
Ja, also bei mir ist es auch schwer, mich da auf einen zu beschränken. Im Sommer ist auf jeden Fall mein absoluter Lieblingsort das Maria Einsiedel. Das ist ein Naturbad. Man steigt in Thalkirchen aus. Und das Besondere an dem Bad ist eben, es gibt zwei Schwimmbecken. Und dann gibt es einmal einen Arm von der Isar, der durchfließt. Also man kann sich einmal komplett durch das ganze Bad treiben lassen, weil der halt eben so eine schöne Strömung hat. Und der ist natürlich immer schön kühl. Also für heiße Tage absolut perfekt. Und was bei uns noch ganz toll ist in Sendlingen, ist der Stemmerhof. Das ist so ein alter Bauernhof. Und am Stemmerhof gibt es ein Theater, es gibt verschiedene Restaurants und Cafés und die haben auch eine tolle Eisdiele. Also ich mag einfach diesen ganzen Ort, der ist sehr, sehr besonders.
Gut, jetzt lassen wir den Tag ausklingen. Wo geht man da am besten hin? Habt ihr da noch einen Tipp?
Wir hatten ja vorhin schon dieses schöne B, die Borzen. Das ist ja wirklich was ganz Besonderes. In München Bars hast du überall, Clubs auch. Da gibt es so ein paar. Rote Sonne, Bahnwärter Thiel. Das sind so zwei Locations, wo man gut feiern kann. Aber erzähl doch mal von den Borzen so ein bisschen, weil die haben auch ein bisschen Revival gehabt die letzten Jahre, ne?
Ja, genau. Also Borzen sind zur Erklärung kleine Kneipen, die oft länger aufhaben, die manchmal auch schon früh aufmachen. Rund um den Schlachthof gibt es auch einige. Noch mit diesem Hintergedanken, dass ja früher ganz viele Leute, die halt früh angefangen haben, rund um den Großmarkt zu arbeiten, sind dann dort halt schon um 8 oder 9 oder 10 zur Brotzeit eingekehrt und haben sich natürlich dann auch schon das ein oder andere Helle vielleicht mal gegönnt. Und genau deswegen, viele machen früh auf, viele haben aber auch dann jetzt länger auf oder haben sich eben auch angepasst an die Neuzeit. Manche Borzen sind wirklich so richtig gehypt bei den jungen Leuten, wo du dann reingehst und dann ist vielleicht noch so ein alter Typ an der Bar, aber ansonsten siehst du irgendwie nur so 25-Jährige. Das ist total spannend. Es freut mich einfach, dass das jetzt ein Teil ist von München, der dann vielleicht zumindest ein bisschen vor dem Aussterben bewahrt wird, weil es eben Generationenwechsel gibt und nicht mehr nur die älteren Leute eben reingehen, sondern jetzt auch immer mehr Junge. Das kommt auf jeden Fall wieder und das ist sehr schön.
Wenn ich jetzt nach München fahre, wo kann man denn da eurer Meinung nach gut übernachten? Das letzte Mal war ich vor 2 Jahren da. Da habe ich im Mariandal nahe am Hauptbahnhof übernachtet. Das fand ich sehr nett und charmant und auch bezahlbar. Was könnt ihr noch empfehlen?
Also 2 Top-Adressen, die einfach dieses Jahr erst aufgemacht haben oder Rosewood, glaube ich, sogar letztes Jahr, ist eben einmal Rosewood. Das ist der jetzt, glaube ich, der erste deutsche Ableger, den es auch gibt von dieser Hotelkette, die sich ja schon als so Luxus- und High-End-Hotel versteht, aber schon auch mit so einem jungen Instagrammable-Effekt. Die wollen auf jeden Fall die jungen Leute. Was sie jetzt geschafft haben, tatsächlich, Adele war ja in der Stadt den ganzen August für 10 Konzerte und Adele hat dort jetzt auch geschlafen, diesen München Monat, den sie wohl hier war. Und die hatte wohl die teuerste Suite. Die gibt es dann für schlappe 30.000 Euro die Nacht. Also es ist auf jeden Fall ein ganz tolles Hotel, das man sich mal angucken sollte. Hat auch ein tolles Restaurant, eine sehr schöne Bar, aber ist eben jetzt das teuerste, das wir gerade in München haben von diesen ganzen Luxushotels. Und apropos Luxushotels, da hat eben auch der Königshof wieder aufgemacht dieses Jahr nach einer umfassenden Renovierung. Das war ja seit den 70er Jahren so eines der wichtigsten Hotels in ganz Europa und ganz viele Sterneköche haben da auch gelernt und jetzt eben alles in neuem Gewand. Es sieht irgendwie alles sehr modern aus. Es gibt eine Dachterrasse, die dann irgendwie auch nur ein bestimmtes Klientel nutzen darf, die dann die ganz teuren Zimmer haben. Da hast du dann eben auch nochmal Pool und es gibt einen eigenen Königshof-Tee, also alles sehr exklusiv. Was ich immer total nett finde, ist das Bold Hotel. Das ist an der Pocci-Straße. Da kommen 2 sehr gute Sachen zusammen. Zum einen liegt es zentral und es ist bezahlbar und sieht auch sehr schön aus. Das würde ich eigentlich Freunden immer empfehlen, wenn man sich jetzt gerade nicht den Königshof oder das Rosewood leisten kann oder möchte.
Ja, also aber von dieser Dachterrasse vom Königshof habe ich auch schon gehört. Da setzen wir uns jetzt einfach mal im Kopf hin und trinken den Tee und gucken auf die Alpen. Und mit diesem Alpenblick müssen wir uns dann leider verabschieden. Vielen Dank, Anja, dass du bei uns warst. Das hat echt richtig viel Spaß gemacht und das sind wirklich richtig tolle Tipps. Es war gut, auch durch deine Brille und nicht nur durch meine rosa-rote auf München zu gucken.
Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da sein durfte und es hat riesen Spaß gemacht, mit euch über München zu sprechen.
Und wenn euch dieser Ausflug nach München gefallen hat, dann abonniert gern diesen Podcast und schaut in die neue Ausgabe von Merian, die wie gesagt heute erschienen ist. Und wenn ihr Anregungen und Ideen für eine andere Folge habt, dann schreibt uns an podcast@merian.de. Uns hört ihr in 4 Wochen wieder, am 4. Oktober. Dann geht es um ein Ziel, für das Silvia schon bald die Koffer packt. In den Oman.
Danke auch von mir fürs Zuhören. Servus.
Tschüss.
Ciao.